Das Thema heute Morgen lautet das neue Europa, Hoffnung oder Illusion. Wir wollen Europa heute Morgen im Licht der Bibel zusammen betrachten. Es geht darum, dass wir die abendländische Kultur im Fokus der biblischen Prophetie untersuchen. In einem ersten Teil werde ich die Geschichte der europäischen Integration vom Zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 2004 behandeln. Wir gehen also in unserer Geschichtsbetrachtung zurück in die Jahre 1939 bis 1945. Das war der Zweite Weltkrieg. Es war der grauenhafteste Krieg der Menschheitsgeschichte. Er brachte unsägliches Leid, Not, Blut und Tränen über unseren alten Kontinent. Die jahrhundertealte innere Zerrissenheit Europas erreichte damals einen unbeschreiblichen Höhepunkt in einer unfasslichen Eskalation des Bösen. Hier wurden zum ersten Mal auch in diesem Krieg atomare Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Aber kurz nach dem Krieg, Zürich 1946, Sir Winston Churchill hielt diese berühmt gewordene Rede, in der er sagte: Lasst Europa aufstehen. Wenn Europa einmal einträchtig sein gemeinsames Erbe verwalten würde, dann könnten seine 300 oder 400 Millionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand und einen Ruhm ohne Grenzen genießen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg ist einfach. Es ist nichts weiter dazu nötig, als dass Hunderte von Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Dieser Aufruf zur Einheit Europas sollte sehr bald in den Anfängen Wirklichkeit werden. Bereits 1951 kam es zur Gründung der EGKS am 18. April. Diese Abkürzung bedeutet Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dazu gehörten Frankreich, Italien, die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Man wollte den wichtigsten oder die wichtigsten Zweige der Rüstungsindustrie unter eine überstaatliche Kontrolle setzen. Das waren eben gerade Kohle und Stahl, die waren sehr, sehr entscheidend im Zweiten Weltkrieg. Und durch diese überstaatliche Kontrolle versuchte man zu erreichen, dass es zu einer Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines Krieges käme. Und insbesondere zwischen den beiden größten Rüstungsherstellern im Zweiten Weltkrieg in Europa, Deutschland und Frankreich. Notabene, in Rom, am 25. März 1957 kam es zu den römischen Verträgen. Die EWG wurde gegründet und die Euratom. So konnte die Integration weiter vertieft werden. EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. 1958 wurden die drei Versammlungen der EGKS, der EWG und der Euratom zu einer gemeinsamen Versammlung zusammengelegt. Ab 1962 nennt sich diese gemeinsame Versammlung das Europäische Parlament. 1967 wurden die drei Organisationen EGKS, EWG und Euratom zur EG, zur Europäischen Gemeinschaft, vereinigt. Dies bedeutete wiederum eine deutliche Vertiefung der Integration dieser 6 europäischen Länder. 1973 treten England, Irland und Dänemark der Europäischen Gemeinschaft als Vollmitglieder bei. 1981 wird Griechenland das 10. Mitglied und so haben wir von da an das Europa der 10 Staaten. Die Entwicklung ging weiter. 1986 werden Spanien und Portugal Teil der EEG. Und so haben wir das Europa der 12. Ganz entscheidend ist dann das Ereignis 1990, als die DDR der Bundesrepublik Deutschland beigetreten war und so als erstes Gebiet des Ostblocks in die EEG, in das Europa der 12, integriert wurde. Am 1. Januar 1993 wurde die Integration weiter vertieft durch die Bildung des Binnenmarktes. Von da an sollte der Traum, ein Europa ohne Grenzen, mehr und mehr umfassend Realität werden. Im November 1993, da wurden die Verträge von Maastricht umgesetzt. Aus der EEG wurde von da an die Europäische Union, die EU. Die Mitglieder der EU wurden somit an diesem 1. November zu einer politischen Einheit umgewandelt. 1995 zeigte die EU ihren Willen, sich stetig weiter zu vergrößern. Österreich, Finnland und Schweden treten der Union bei. So haben wir nun das Europa der 15. Nachdem der Euro bereits am 1. Januar 1999 als Buchgeld eingeführt worden war, fand die Einführung von Euro-Münzen und Euro-Scheinen am 1. Januar 2002 statt. Das war wieder ein ganz wichtiges Ereignis auf diesem langen Weg, jahrzehntelangen Weg der europäischen Integration. Nun stehen wir im Mai 2004 und blicken bereits ein paar Tage zurück. Am 1. Mai 2004 hat die EU 10 neue Mitglieder aufgenommen. Es waren dies Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, weiter Ungarn, Slowenien, Malta und Südzypern. 74 Millionen Menschen kamen neu dazu und nun haben wir das Europa der 25. 455 Millionen Menschen wohnen in diesem Gebiet, in dieser EU. Es bildet nun deutlich der größte Wirtschaftsblock nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun ist ein neues Gesetz Realität geworden. Dieses Gesetz, das Bedeutung bekam mit dem Europa der 25, besagt, wer in einem dieser Oststaaten geboren worden ist, kann einen EU-Pass beantragen oder Nachkomme ist von jemand, der in diesem Gebiet geboren worden ist. Das bedeutet, dass nun 20% der Israelis EU-Bürger werden können. Bisher waren es 4%. Aber Umfragen haben bereits ergeben, dass weitere 14% ganz deutlich interessiert sind, dieses Bürgerrecht zu bekommen. Im Blick auf die Zukunft für alle Fälle. Das ist schon beachtlich. Ein Fünftel Israels wird Bürger der EU. Wir gehen weiter über unsere Zeit hinaus. Im Jahr 2007 sollen Rumänien und Bulgarien Mitglieder der EU werden. Das wäre dann das Europa der 27. Aber wir wissen wohl, dass auch Kroatien und Mazedonien auf ihren Beitrittstag warten, sobald sie ihre EU-Würdigkeit erreicht haben werden. Ferner möchte die Türkei mit über 60 Millionen muslimischen Einwohnern der EU beitreten. Es leben ja bereits 3 Millionen Türken in Europa. Nun, das würde dann zum Europa der 30 führen und würde ganz bedeutende Änderungen für Europa nach sich ziehen. Aber soweit noch nicht. Was wir aber doch heute deutlich sehen, Europa ist daran, ein Gigant zu werden. Ein Supermarkt und eine Supermacht. Wenn wir ein bisschen zurückblicken, so können wir sagen, der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der in rasantem Tempo erfolgte Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und in der Sowjetunion haben das Bild und das Selbstverständnis Europas durchgreifend verändert. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Europa zerstört und zerstückelt. Das wissen wir. Das Zepter wurde damals Europa aus der Hand geschlagen. Zwei Siegermächte befanden von da an über das Wohl und Wehe Europas. Washington und in Moskau. Europa vergaß jedoch nie, dass es während Jahrhunderten ein stolzer Beherrscher der Völker gewesen war und sein Wissen und seine Kultur über alle Weltmeere getragen hatte. Dennoch, wie gesagt, wurde unser Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg zu so etwas wie ein Waffenlager zwischen Ost und West erniedrigt. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Aber durch den Zusammenbruch des Kommunismus im Osten begann Europa in gewissem Sinn wieder neu zu sich zu finden und ein Selbstvertrauen aufzubauen. Unser alter Kontinent erhebt sich nun wie ein noch etwas benommener Held, den Schlaf aus den Augen reibend und die Glieder reckend von seinem Lager. In aller Hinsicht, in jeder Hinsicht möchte Europa ein Supermarkt und eine Supermacht werden. Auch der militärische Ausbau ist geplant und soll Wirklichkeit werden in absehbarer Zukunft. Wenn wir das alles so miteinander überschauen, stellt sich die Frage, Europa quo vadis? Europa, wohin gehst du? Unser ehemaliger Staatssekretär Dr. Franz Blankert, ein promovierter Philosophe und Europabefürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, hat es sehr deutlich und prägnant formuliert. Ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Eine sehr klare Blickrichtung für Europa in der Zukunft. Aber schon lange vor ihm hat einer dieser großen Europa-Visionären, Emil Luss, 1955 gesagt, es ist im Wesentlichen so, Europa, die europäische Einheit, brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Die Sicht ist ganz klar, ein römisches Reich soll aufgebaut werden. Die großartige Vergangenheit soll wieder in der Zukunft zu neuem Leben erweckt werden. Ein heilig-römisches Reich. Nun wollen wir Europa eben, wie gesagt, im Licht der Bibel betrachten. In dem zweiten Teil, der nun folgt, stellen wir uns die Frage, was sagt die Bibel zum Thema Europa? Und dazu müssen wir zuerst mal weit in die Vergangenheit zurückkehren und die Wurzeln der Geschichte untersuchen. Wir kehren also miteinander zurück in die Zeit um 1560 vor Christus. Und ich lade Sie ein, mit mir zu kommen nach Ägypten. Das war die Zeit, als das Volk Israel, ein Sklavenvolk, dort in Ägypten war. Israel wurde grausam unterdrückt. In Sklavenarbeit musste Pithom und Ramses gebaut werden. Aber in dieser Zeit kamen die Plagen, die 10 Plagen über Ägypten, die im 2. Buch Mose beschrieben sind, und führten das Großreich zum Zusammenbruch. Unter der Führung von Moses zog Israel aus der Gefangenschaft, aus Ägypten hinaus und ging Richtung verheißenes Land. Eine ganz wichtige Station war die Lagerung am Horeb in der Wüste Sinai. Dort erhielt Israel die Tora, das Gesetz Mose. In diesem Gesetz finden wir in der Abschiedsrede von Mose, 5. Mose 28,1, folgendes Vermächtnis. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Israel hatte die Zusage, wenn es sich als Volk, als Nation an die Bibel halten würde, sollte es die Weltherrschaft bekommen, aus Gottes Hand. Aber in der gleichen Rede, in 5. Mose 28, lesen wir auch in Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Es war klar bestimmt, was geschehen sollte bei Gehorsam gegenüber der Bibel, aber auch was geschehen sollte im Falle von Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Unter diesen Flüchen finden wir in 5. Mose 28, 43 bis 44 folgendes. Der Fremde, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen. Und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Anstatt die erste Nation zu sein, sollte Israel absinken und zur letzten, zur verachtetsten Nation der Welt absinken. Unter Josua hatte Israel das verheißene Land in Besitz genommen. Es gab eine Entwicklung von einigen Jahrhunderten bis dann im 10. Jahrhundert vor Christus das Großreich unter König Salomo eine Realität wurde. Israel hatte damals die größten Gebietsausdehnungen der ganzen Geschichte. Im Norden ging das Reich bis an den Euphrat. Also hier begann sich abzuzeichnen, Israel steigt immer höher und höher hinauf. Unter Salomo wurden viele der umliegenden Völker Israel unterworfen. Israel hatte eine ganz deutliche Vorherrschaft im Nahen Osten. Es war eine Zeit, die durch Frieden und Wohlstand charakterisiert war. Aber Salomo wandte sich im Alter von Gott ab und begann, Götter der umliegenden Völker zu verehren. Und das prägte auch die Geschichte des ganzen Volkes in der weiteren Zeit. Die Bibel nennt Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers Götzendienst. Das wurde zur verbreiteten Sünde in Israel. Es war verbreitet, dass man die biblischen Gebote und Werte verließ. Aber die Propheten hatten es deutlich vorausgesagt. Wenn es hier nicht zu einer ganz klaren Umkehr kommt, zu Gott, zu dem Gott der Bibel, würde dies schwere nationale Konsequenzen mit sich bringen. So wurde auch die Deportation nach Babylonien längst vorausgesagt, deutlich vor Augen gestellt. Bereits Mose hatte ja in seiner Abschiedsrede, 5. Mose 28, 36, Folgendes gesagt: Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen, und du wirst dort anderen Göttern dienen. Wegführung zu einer anderen Nation, das ist Exil, Deportation. Da haben wir die babylonische Gefangenschaft in der Prophetie gegen 1000 Jahre im Voraus angekündigt. Nun, das wurde auch Realität. Um 608 stieg Babylonien, dieses Kerngebiet des heutigen Südirak, auf zur Weltmacht. Und diese Weltmacht sollte dauern bis 538 vor Christus. Das war die Zeit des babylonischen Weltreiches. Genau in diese Zeit fällt nun die Erfüllung der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Sie begann 605 vor Christus mit der ersten Wegführung, wo Daniel nach Babylon kam, Daniel 1, Vers 1, und dauerte bis 538 vor Christus, als die Perser Babylonien schließlich eroberten. Nun, diese 70 Jahre waren vorausgesagt in der Prophetie. Jeremia prophezeite, Kapitel 25, 11, und diese Nationen, damit meint er die Nationen rund um Israel her, werden dem König von Babylonien dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Man beachte, die 70 Jahre beziehen sich nicht auf die babylonische Gefangenschaft der Juden, die war ein bisschen weniger, aber es bezieht sich auf die Herrschaftszeit, die Vorherrschaftszeit der Babylonier. Und das können wir geschichtlich ganz klar nachvollziehen. Von 608 bis 538 vor Christus sind es exakt 70 Jahre. Wir sehen daran, Gott hat den Lauf der Geschichte in seiner Hand. Es gab im Ganzen 4 Deportationen der Juden. 605, das war wie gesagt die Wegführung, wo Daniel und seine Freunde mit nach Babylonien gehen mussten. Daniel 1,1. Eine zweite, 597, das war die Wegführung, in der unter anderem der Prophet Hesekiel nach Babylonien geführt wurde. Hesekiel 1,1 und folgende. Die dritte Wegführung war 586. Das war die entscheidendste und wichtigste. In diesem Jahr wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Salomonische Tempel wurde vollständig verwüstet. Kann man nachlesen in 2. Chroniker 36. Es gab noch später eine kleinere Wegführung, 582 vor Christus. Die wird nur in Jeremia 52 noch erwähnt. So kamen die Juden nach Babylon in die Gefangenschaft. Es war die Zeit, als der große König Nebukadnezar Weltherrscher war. Nun, wie gesagt, Daniel wurde 605 vor Christus weggeführt, aber wenig später, um 603 vor Christus, hatte Nebukadnezar einen beunruhigenden Traum. Keiner der Intellektuellen Babels konnte ihm den Traum mitteilen und die Deutung sagen. Nur Daniel, dieser weggeführte Jude, der gezwungen worden war, 6 Semester an der Hochschule in Babylon zu studieren, steht ja 3 Jahre in der Bibel, also 6 Semester. Nur er wusste den Traum, weil er Gott um eine Offenbarung gebeten hatte, mit seinen Freunden zusammen. Und nur er konnte den Traum deuten. Hier auf dem Bild sehen wir den Südpalast Nebukadnezars in der Stadt Babylon, wieder aufgebaut durch Saddam Hussein in unserer Zeit. Daniel erklärt Nebukadnezar, der selber den Traum nicht sagen wollte, weil er sicher gehen wollte, eine richtige Interpretation kann mir der geben, der mir auch sagen kann, was ich geträumt habe, ohne dass ich davon berichte. Daniel sagt, Daniel 2, 31 bis 33, du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Bronze, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Der Text geht weiter. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände, das heißt ohne menschliche Vermittlung, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also der Stein schlägt gegen die Füße, aber das gesamte Standbild wird verwüstet und zermalmt. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Die Erklärung kommt dann auch in Vers 37. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Also Daniel erklärt deutlich, nicht die Babylonier haben sich diese Macht einfach so aus eigener Kraft aneignen können, sondern es war Gottes souveräne Regierung über die Welt, die den Babyloniern diese Stellung gegeben hatte. Vers 38, und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Hier wird also gedeutet, der goldene Kopf bedeutet das babylonische Weltreich. Aber mit dieser kurzen Erklärung, das Haupt von Gold bist du, geht Daniel gleich weiter in Vers 39 und sagt, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Das war demütigend. Babylon, die große Weltmacht, aber nicht für ewig, sondern nur für eine Zeit, wie Jeremia sagte, für 70 Jahre. Und danach sollte eben ein anderes Königreich kommen, allerdings niedriger im Glanz. Das war dann auch das medopersische Weltreich, das in der Geschichte folgte. Um 538 haben die Meder und Perser Babylon erobert und sie hatten eine Weltherrschaft bis ins Jahr 331 vor Christus. Das wären also Arme und Brust aus Silber. Das Eindrückliche ist nun, im Gegensatz zum babylonischen Reich wurde dieses Reich durch 2 Völker getragen. Durch die Perser und durch die Meder. Nach Überzeugung der heutigen Kurden sind sie die Nachkommen der alten Meder. Also diese beiden Völker hatten diese Weltherrschaft inne, von Afrika bis nach Indien. Und das wird symbolisiert durch die beiden Arme im Standbild, die Meder und die Perser. Niedriger als du. Die Brust war ja aus Silber, eine Wertabnahme gegenüber Gold. Nun, das bedeutet Folgendes. König Nebukadnezar herrschte absolut souverän. Und zwar so majestätisch, wie man das in der späteren Geschichte bei keinem Herrscher mehr gefunden hat, wie er. Auch nicht der Sonnenkönig von Frankreich, Louis XIV. Das wurde nie mehr erreicht. Völlig souverän und absolut. Aber die Perser, die persischen Könige waren an ihre eigenen Gesetze gebunden. Man denke an das Buch Esther, wo König Ahasveros, Xerxes der Erste, eine eigene Bestimmung, die ihn später reute, nicht mehr rückgängig machen konnte. Und, oder denken wir an den Beschluss des Königs Darius, des Meders in Daniel 6, das war ein Unterkönig des persischen Königs Kores. Er hatte auch einen Beschluss gefasst, der ihn nachher reute, aber er konnte ihn nicht mehr rückgängig machen. So kam Daniel in die Löwengrube. Also eine deutliche Wertabnahme, wenngleich ihr Reich, wie man hier auf der Karte sieht, deutlich größer war als das babylonische Reich. Aber auf die Bedeutung davon kommen wir noch später zu sprechen. Also nun haben wir Brust und Arme aus Silber geklärt und auch die Bedeutung der beiden Arme. Daniels Erklärung geht weiter. Und ein anderes, drittes Königreich von Bronze, welches über die ganze Erde herrschen wird. Alexander der Große brach als 20-Jähriger mit einer Armee von 10.000 Soldaten von Griechenland her, von Europa her auf und eroberte in der sensationellen Zeit von 13 Jahren das ganze persische Weltreich bis nach Indien über den Indus hinaus. Und zum ersten Mal haben wir nun ein Weltreich. Über die drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, herrschte. Also gewissermaßen über die ganze damalige bekannte Welt, welches über die ganze Erde herrschen wird. Dieses Reich zerfiel in vier große Teile nach dem Tod von Alexander. Aber die Alexanderreich-Überreste dauerten an bis 31 vor Christus. Da zerstörten die Römer den letzten Überrest dieses einstigen Großreiches. Es wird hier gedeutet, dargestellt mit Bronze. Und auch da haben wir in der Deutung wieder eine Wertabnahme zu berücksichtigen. Im ersten Moment war das Reich von Alexander ja großartig, muss man sagen. Aber der 33-jährige Alex stirbt an Malaria in Babylon, als er den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. Und damit war es vorbei. Seine Generäle stritten sich um die Nachfolgeherrschaft und was schließlich da in einem Bürgerkrieg nach den Diadochenkriegen bis 301 übrig blieb, das war deutlich unter der Herrlichkeit des Medo-Persischen Reiches. Darum also Bronze. Nun, die Prophetie geht in Daniel 2, Vers 40 weiter mit der Deutung. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Die römische Herrschaft dehnte sich langsam, aber stetig und gewiss aus. Wie gesagt, in der Schlacht von Actium, 31 vor Christus, wurde der letzte Rest des Alexanderreiches beseitigt und von da an war also die römische Weltherrschaft unbestritten. Sie sollte dauern im Westen bis 476 nach Christus, im Osten sogar bis 1453 nach Christus. Darauf deuten also diese Beine von Eisen hin. Wir stellen fest, dass die Beine der längste Körperteil sind. Und das längste Reich dieser vier Reiche ist ganz eindeutig das vierte Reich, das Römische Reich. Es ist also eindrücklich, wie der menschliche Körper in seinen Details so die Weltgeschichte widerspiegelt. Aber wir haben da noch was. Wir haben doch zwei Beine. Was haben die zu bedeuten? Das wurde ganz deutlich 395 nach Christus, als das Römische Reich sich trennte, sich teilte in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Das wird durch die Beine dargestellt. Aber diese Teilung kam ja eigentlich relativ spät, aber sie war schon längst vorgezeichnet, und zwar durch die Sprachgrenze. Der Westen war dominiert durch das Latein, der Osten durch das Griechische. Übrigens, diese Sprachgrenze ging genau mitten durch die Insel Sizilien durch. Also Sizilien war sowohl einerseits lateinisch als dann im Osten griechisch und hat als kleines Inselgebiet so trägt es eine Abbildung dieses ganzen Dramas des Römischen Reiches. Ja, wenn wir diese zwei Beine so gedeutet haben, können wir weitergehen. Daniel sagt in Kapitel 2, 41, und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Jetzt konzentrieren wir uns also auf die Füße. Da ist nicht mehr nur Eisen. Das Eisen hat also diese sprichwörtliche Stärke der römischen Legionen symbolisiert, die früher alles, was sich dem Willen Roms entgegensetzte, zermalmt und zertreten haben. Aber hier finden wir nun in den Füßen eine Schwäche. Daniel gibt nun drei Deutungen für das Symbol Ton und Eisen. Wir müssen diese drei Deutungen gut unterscheiden. Wir lernen übrigens daraus, dass ein Symbol in der Bibel mehr als eine Deutung zulassen kann. Daniel gibt uns gleich drei. Also A, es wird ein geteiltes Königreich sein. Am Ende des 4. und anfangs des 5. Jahrhunderts kamen die Barbaren, also die Vorfahren unserer deutschen Geschwister hier, und überfielen das Römische Reich, und sie bildeten, es kamen auch Barbaren aus dem Osten, also nicht nur die Deutschen kamen, aber sie bildeten so nach und nach auf römischem Territorium unabhängige Königreiche. Und so wurde das Römische Reich von innen heraus aufgesplittert, zersplittert. Das führte schließlich zu der Zersplitterung Europas, wie wir es über Jahrhunderte in der Geschichte gekannt haben. Ein Europa geteilt in viele Nationalstaaten. Und das ging so bis ins 20. Jahrhundert, und zwar bis zu dem Punkt, als diese Zerrissenheit Europas in, wie gesagt, in dieser unfasslichen Eskalation des Bösen im Zweiten Weltkrieg einen absoluten Höhepunkt erreicht hatte. Oder Tiefpunkt, wie man das anschaut. Daniel 2, 41. Da kommt eine weitere Erklärung. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Nun, hier finden wir angedeutet, dass das Römische Reich eben einen Teil hat, der stark ist, und einen Teil hat, der schwach ist. Und so ist Westrom gefallen um 476 nach Christus, hatte deutlich den Charakter des Tones, und Ostrom, das zwar immer mehr zu einem kleinen Rumpfreich verkleinert wurde, fällt erst 1453 nach Christus unter dem Ansturm der Türken. Aber da haben wir noch diese Festigkeit des Eisens. Nun kommt eine dritte Erklärung. Und man beachte, hier geht es deutlich gegen das Ende. Bisher haben wir immer gelesen von Füßen und Zehen. Teils von Eisen, teils von Ton. Aber jetzt in der dritten Erklärung kommt die Konzentration auf die Zehen der Füße. Wir kommen also wirklich ans absolute Ende der Statue. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Nun, wenn wir in der Geschichte auch jetzt weitergehen bis wirklich in diese Endphase, dann können wir heute sagen, Westeuropa ist tatsächlich wirtschaftlich und militärisch stark wie Eisen. Im Westen finden wir auch in einem sehr verbreiteten Maße einen starken Integrationsdrang und Integrationsdruck. Ja? Aber wenn wir das vergleichen mit Osteuropa, dort sehen wir nicht diese Stärke, sondern da sehen wir Schwäche wie Ton. Wirtschaftlich und militärisch schwach wie Ton. Und wir finden in Osteuropa in den vergangenen Jahren auch einen deutlichen Sezessionsdrang. Also genau eine gegenteilige Wirkungskraft, als was wir im Westen festgestellt haben. Man denke nur an Jugoslawien. Man konnte dieses Land nicht genügend zerstückeln und zerteilen in Kroatien, in Bosnien und so weiter. Auch die Tschechoslowakei war ja nicht gerade ein großes Land, aber es musste geteilt werden in zwei Länder. Also so haben wir im Osten dieses Kennzeichen des Tones, im Westen des Eisens, wenn man wirklich auf die letzte Zeit der Zehen schaut. Drei Erklärungen, aber alle sind in der Geschichte bis heute nachvollziehbar. Hier nochmal, dass Europa seit dem 1. Mai im Westen stark wie Eisen, im Osten schwach wie Ton. Aber wir haben in Vers 43 noch diese Erklärung, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, das heißt völkisch mischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Nun, in den vergangenen Jahren haben wir eine starke Zuwanderung von Millionen von Menschen nach Europa erlebt. Dies hat zu einer starken Vermischung geführt, durch Mischehen. Und das kommt sicher manchen politischen Strömungen sehr entgegen, weil man darin hofft, eine Schwächung des Nationalgefühls zu erreichen. Denn je mehr Völker vermischt, durchmischt werden, desto weniger erhält sich das Gefühl, ich bin ein Schweizer und habe ein Sennenkäppli und kann jodeln. Und auch das typische Gefühl, ich bin Franzose, das wird natürlich zurückgedrängt durch diese starke Vermischung, auch gerade mit Einwanderern aus muslimischen Ländern, wie wir das in Frankreich sehen. Nun, das kommt natürlich denen sehr entgegen, die eine Großmacht Europa suchen, wo der Einzelne sich nicht mehr eben als als Deutscher oder als Holländer fühlen soll, sondern als Europäer und vielleicht später sogar als Weltenbürger. Aber Daniel erklärt hier, trotz dieser Tendenz der völkischen Mischung durch Millionen von Menschen, wird es ein Problem geben bis zum Ende. Also dieser Drang zur Sezession bleibt in diesem Großreich bis zum Schluss eine Realität. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Also diese Problematik, was wir zum Beispiel in England beobachten, aber nicht nur dort, das wird bleiben. Das gehört zu dieser Endphase Ton und Eisen. Oder Eisen und Ton. Nun geht der Prophet weiter in seiner Deutung, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige, das überrascht, er hat in den Versen zuvor nicht über Könige gesprochen in diesem Reich, in diesem vierten Reich. Aber damit spielt Daniel an auf die Bedeutung der Zehen der Füße. Das sollen 10 Herrscher sein an der Spitze des neuen Europas in der allerletzten Phase. Wir kommen darauf zurück. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Also als viertes Reich, da haben wir gefunden das Römische Reich und dann die nachfolgenden Nationalstaaten bis in unsere Zeit. Aber danach kommt nur noch das Reich Gottes. Das fünfte Reich ist die Gottesherrschaft auf Erden. Das hat eben zu tun mit diesem Stein, der kommen wird, um das ganze Standbild zu zerstören. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich losriss, ohne Hände, also ohne menschliche Vermittlung, das Gottes Wirken, ohne Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Das können wir heute so ganz klar nachvollziehen. Aber schließlich, dieser Stein weist hin auf das Reich Gottes. Jesus Christus kommt wieder als Richter der Welt. Er wird ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit aufrichten, das alle früheren Reiche ersetzen wird und auch das neue Europa ersetzen wird.